Kaum zu glauben, aber wahr. Wir wollen mit unseren Kindern uns gemeinsam auf den Weg machen zur Vorbereitung der Erstkommunion. Und ich möchte einmal anfangen mit einem kleinen Ausschnitt aus einem Sherlock Holmes Roman. Der Conan Doyle, also der Schriftsteller, der diese Figur erfunden hat, beschreibt in dem Roman Ein Skandal in Böhmen folgende Szene. Mr. Watson besucht nach langer Zeit der Trennung wieder einmal seinen alten Freund Holmes. Und dabei bemerkt Holmes, woher weiß ich wohl, dass Sie vor kurzem sehr nass geworden sind und dass Sie ein äußerst ungeschicktes und achtloses Dienstmädchen haben? Mein lieber Holmes, sagte ich, das ist zu viel. Wenn Sie ein paar Jahrhunderte früher gelebt hätten, wären Sie mit Sicherheit auf dem Scheiterhaufen gekommen. Es stimmt, dass ich am Donnerstag einen Spaziergang auf dem Land gemacht habe und fürchterlich durchweicht nach Hause gekommen bin. Aber da ich mich inzwischen umgezogen habe, kann ich mir nicht vorstellen, wie Sie das folgern. Was Mary Jane, unser Dienstmädchen, angeht, sie ist einfach unverbesserlich und meine Frau hat ihr mittlerweile gekündigt. Aber auch hier verstehe ich nicht, wie Sie darauf kommen. Er kicherte vor sich hin und rieb sich seine schmalen, nervösen Hände. Nichts einfacher als das, sagte er. Meine Augen verraten mir, dass das Leder an der Innenseite Ihres linken Schuhs, genau dort, wo das Kaminfeuer drauf scheint, 6 beinahe parallele Kratzer aufweist. Offensichtlich wurden sie von jemandem verursacht, der mit sehr wenig Sorgfalt verkrusteten Schmutz von den Kanten der Sohle gekratzt hat. Daher meine doppelte Folgerung, dass Sie bei scheußlichem Wetter unterwegs gewesen sind und dass Sie es mit einer besonders üblen, stiefelzerkratzenden Vertreterin des Londoner Domestikenstandes, also Hauswirtschaftspersonals, geschlagen sind. Ich musste einfach lachen über die Leichtigkeit, mit der er seine Schlussfolgerungen erklärte. Wenn ich höre, wie Sie alles begründen, bemerkte ich, kommt mir das Ganze immer so lächerlich simpel vor, als hätte ich es leicht selbst tun können. Aber bei jeder neuen Kombination von Ihnen bin ich aufs Neue verblüfft, bis Sie Ihren Gedankengang erläutern. Und doch glaube ich, dass meine Augen genauso gut sind wie Ihre. Da haben Sie auch recht, antwortete er, zündete sich eine Zigarette an und ließ sich in einen Sessel fallen. Nur, Sie sehen, aber Sie beobachten nicht. Das ist der große Unterschied. Zum Beispiel haben Sie doch häufig die Treppe gesehen, die vom Hausflur zu diesem Zimmer hier heraufführt. Häufig. Wie oft? Nun, einige hundert Mal. Wie viele Stufen hat sie dann? Wie viele? Das weiß ich nicht. Allerdings, Sie haben nicht beobachtet. Und doch haben Sie gesehen. Genau das ist der Punkt. Ich dagegen weiß, dass es genau 17 Stufen sind, weil ich sowohl gesehen als auch beobachtet habe. Wenn wir fragen, was sind wir eigentlich als Christen, dann können wir sagen, wir sind Detektive und dem Täter Gott auf der Spur. Und wie jeder Detektiv am Anfang, der sieht zwar gewisse Dinge, meist ja schreckliche Dinge, aber jedenfalls er sieht da irgendwas und muss sich dann einen Reim drauf machen, ja, wer könnte das getan haben, warum könnte er das getan haben, also das Motiv spielt eine ganz wichtige Rolle. Ja, was für ein Alibi gibt es für mögliche Täter? Und dann muss ja alles so wunderbar auch zusammenfinden. Und dank der tollen Technik ist man inzwischen auch wirklich unwahrscheinlich weit, um jetzt kleinste Kleinigkeiten genau zu untersuchen, um dann Täter zu identifizieren. Um nochmal den Unterschied deutlich zu machen, Juristen, die lernen also Gesetze und im konkreten Fall wenden Sie dann die allgemeinen Gesetze, die gelten, auf diesen konkreten Fall an und beantragen dann, wenn Sie Staatsanwalt sind, also so viel Strafe für das, was dort geschehen ist. Also wenn wir dieses ständige Arbeiten betrachten, das ist eigentlich ein deduktives Vorgehen. Also es gibt ein geschlossenes System von Gesetzen, die ändern sich zwar, aber dann wird das auf den konkreten Fall angewandt. Und ich weiß von einem Richter da in Niederösterreich, ein Schönstädter, der hat dann Karriere gemacht. Warum? Weil bei Revisionsverfahren also kaum sein Urteil mal revidiert worden ist. Das heißt, er hat einfach ein gutes Urteilsvermögen. Und das dann natürlich noch dazu kam, er hat seine Fälle immer kontinuierlich abgearbeitet. Das könnte man dann im Intranet des Justizministeriums, könnte man das halt verfolgen und vergleichen. Aber so dieses, so ein geschlossenes System angewandt auf den konkreten Fall. Unsere Frau Merkel ist Chemikerin und bei den Naturwissenschaftlern, die arbeiten ganz anders. Die haben kein geschlossenes System, sondern die stellen eine Theorie auf, machen ein Experiment und wenn das Experiment die Theorie bestätigt, dann ist sozusagen die Theorie richtig. Also Einstein stellt seine spezielle Relativitätstheorie auf und sagt, Massen beugen das Licht wie eine Linse. Und bei einer Sonnenfinsternis konnte man das dann nachweisen, dass eigentlich ein Stern, der dort hätte sein müssen, in der Nähe der Sonne, dass der dann eben leicht woanders erschien. Und damit war das bewiesen. Ein Detektiv arbeitet weder deduktiv noch induktiv, sondern muss sozusagen ja, aus dem, was er dort vor sich findet, dann Kombinationen anstellen, aber es fängt erst mal an beim genauen Beobachten. Und so möchte ich tatsächlich das übertragen auf unser Christsein. Wir Christen sind Detektive und sind dem Täter Gott auf der Spur. Und das kann durchaus spannend sein. Und Sie merken, das ist etwas ganz anderes, als wenn man halt irgendwelche Katechismussätze oder Bibelstellen auswendig lernt und die dann wieder herbetet. Das ist vielleicht eine gewisse Zeit interessant, aber wenn man das den Eindruck hat, alles schon mal gehört, dann schaltet man irgendwo ab. Ja, kenne ich schon. Ja. Aber wenn ich das Leben, also was ich konkret erlebe, mal daraufhin abklopfe, könnte es nicht sein, dass der liebe Gott, wenn er allwissend und allgegenwärtig ist und wenn er die Liebe ist, könnte es nicht sein, dass bei dem, was ich erlebe, dass ich da einfach diesem Täter Gott auf die Spur komme. Und dann wird eigentlich im Grunde genommen Christsein ein Krimi auf Lebenszeit. Und ich habe den Eindruck, dass Kinder da durchaus Freude dran haben, so das Abend für Abend mal durchzuspielen. Ja, was haben wir denn heute Schönes erlebt? Dass man das erzählt und dann, wenn dieser Gott so ist, wie er ist, können wir uns ja für das Schöne bei ihm bedanken. Können wir das, was uns Sorgen bereitet, ihm anempfehlen und eine Bitte äußern. Und ich habe das mal erlebt in Tschechien, das war so im November, draußen war es also schon trüb. Dann haben die Kinder darauf bestanden, dass das Abendgebet stattfindet vorm Schlafengehen. Dann hat sich die ganze Familie auf den Teppich gesetzt und es ist ihm kuschelig nah. Und wer die Kerze hatte, durfte was sagen. Da hat also keiner auch reingequatscht, sondern dann hat man die Kerze weitergegeben, dann durfte der Nächste was sagen. Und weil das einfach so schön heimelig war, haben die Kinder selber dafür gesorgt, dass das stattfand. Gut, im Sommer, wenn die ganz lange draußen waren, ist manchmal untergegangen, aber die Familie, die Eltern sagten dann, eigentlich im Winterhalbjahr ist das eigentlich schon durch die Kinder ein Stück gesichert. Und der Vater meinte auch, ich erfahre dort manchmal mehr, was meinen Kindern wichtig war heute, als beim Erzählen, wenn ich nach Hause komme. Ja, dem lieben Gott erzählen sie es und ich kriege so halt nebenbei mit. Und dadurch entsteht einfach seelische Nähe untereinander. Und er meinte auch noch, manchmal jetzt bedingt durch meine Probleme, die ich an der Arbeit habe, bin ich ständig in der Versuchung, die Probleme der kleinen Kinder auch, ach ja, Peanuts, was ist denn das? Ja. Aber wenn dann das Kind im Gebet das nochmal thematisiert, dann bin ich auch jetzt innerlich so auf Distanz zur Arbeit, dass ich ahnen kann, wie groß das für das Kind sein muss. Und dann kann ich es auch entsprechend werten und einfach nicht dann, indem ich das Problem herabwürdige, eigentlich auch mein Kind nicht genug ernst nehme. Also solche